Liebe Gemeinde, liebe Freunde, liebe Teilnehmer an diesem Gottesdienst im Livestream. Ich wünsche euch zum Hören und mir zum Reden Gottes reichen Segen. Heute ist Erntedank. Alfred Zang hat ja schon darauf hingewiesen, dass alles schön dekoriert ist. Und ich möchte die Gelegenheit nutzen, da wir heute gerade mal nicht in der fortlaufenden Predigtreihe stehen, über ein Thema zu predigen, nämlich über Dankbarkeit. Ich möchte euch zunächst einen etwas hintersinnigen Witz über Erntedank erzählen, auf den ich im Internet gestoßen bin. Zu Erntedank besucht der Pfarrer den Bauern und voller Stolz zeigt der Bauer dem Pfarrer den Hof mit den bestellten Feldern und den üppig gefüllten Scheunen. Pfarrer ist sehr beeindruckt, ermahnt den Bauern aber eindringlich: Denk dran, wem du das alles zu verdanken hast. Das weiß ich schon, sagt der Bauer. Aber Herr Pfarrer, Sie hätten mal sehen, wie das alles hier ausgesehen hat, als der liebe Gott noch alleine gewirtschaftet hat. Irgendwie ist mir dabei das Lachen im Hals stecken geblieben, denn das ist doch eine ganz typische Einstellung, oder? Der Witz hält uns quasi so wie eine Art Spiegel vor. Irgendwie meinen wir immer, das, was wir haben, das, was wir sind, das haben wir letztlich uns selber zuzuschreiben. Gott hat vielleicht eine Prise Segen obendrauf gegeben, aber verdient haben wir alles selber. Wenn wir im Vaterunser beten, unser täglich Brot gib uns heute, meinen wir das dann auch so? Oder ist es eher eine Formsache? Beim Tischgebet danken wir für die Speisen, aber bezahlt werden die Speisen von unserem Konto. Und das Geld auf unserem Konto kommt von unserer Arbeitsleistung. Brauchen wir Gott da noch? Und für was? Auf der anderen Seite bitten wir Gott schon mal um das eine oder andere, vor allem wenn es gerade mal nicht so gut läuft. Wir bitten um Dinge, die wir selber nicht in der Hand haben, um passendes Wetter für das anstehende Fest, um gutes Gelingen für dieses und jenes Projekt, um Genesung, wenn wir krank sind, um ein Wunder, wenn wir nicht weiterkommen. Das ist dann so eine Art Arbeitsteilung, wie bei dem Witz mit den Bauern. Gott wird zu einer Art Lückenbüßer oder Nothelfer, der gerade mal noch für den Rest sorgen soll. William Shakespeare lässt seinen King Lear sagen, how sharper than a serpent's tooth it is to have a thankless child. Wie schärfer als der Schlange Zahn ist doch ein undankbares Kind. Ja, geht. Wie mag's da Gott erst empfinden, wenn wir ihn als Lückenbüßer quasi an den Rand drängen und ihm in unserem Leben nur eine Nebenrolle einräumen? Im Lukas-Evangelium wird in Kapitel 17 berichtet, wie 10 Leprakranke zu Jesus kommen und ihn um Heilung bitten. Sie rufen von Ferne, weil die Aussätzigen dürften ja nicht ran an die Gesunden. Jesus schickt sie zu den Priestern und die Priester, die waren damals so eine Art Gesundheitsamt und für die Beurteilung der Krankheit zuständig. Auf dem Weg dorthin zu den Priestern werden die Leprakranken rein. Aber nur einer von den 10 kommt zurück zu Jesus, um ihm zu danken. Jesus fragt ihn, wo denn die anderen 9 seien und ob nur einer für seine Heilung Gott die Ehre geben wolle. Im Römerbrief wird uns ganz am Anfang der natürliche Mensch in seiner Verlorenheit und Trennung von Gott vorgestellt. Sein wesentliches Merkmal ist folgendes: Obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt, sondern sind in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Gott nicht anzuerkennen, ihm nicht zu danken, ihm nicht die Ehre zu geben, die ihm zusteht, das ist das Kennzeichen der verlorenen Seele, das ist das Kennzeichen des gottlosen Menschen. Als Christen sollten wir uns davon deutlich unterscheiden. Spurgeon hat es in seiner unnachahmlichen Art mal so formuliert: Die göttlichen Schatzkammern würden überfließen, wenn die Dankesgebühren ehrlicher entrichtet würden. So wie die Undankbarkeit das Kennzeichen der Gottlosen ist, so sollte Dankbarkeit eigentlich die prägende Eigenschaft von uns Christen sein. Einen Kernvers zum Thema Dankbarkeit lese ich schon an dieser Stelle, steht im 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 5, Vers 18. Seid in allem dankbar, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. In allem, nicht in einigem. John MacArthur hat mal gesagt, wir leben heute in einer Zeit, in der es für uns sehr schwierig ist, uns über die schleichende, eindringende, mächtige Kultur zu erheben, die uns umgibt. Und wir leben in einem undankbaren Zeitalter. Dies muss wohl das undankbarste Zeitalter sein, das es je gab. Die Menschen haben mehr als je zuvor, aber sie wissen, dass es noch mehr gibt, das sie nicht haben. Und egal, was sie haben nicht alles, was sie haben könnten und sie haben nicht alles, was sie wollen. Und das erzeugt eine schreckliche Art von Undankbarkeit. Folglich muss das Volk Gottes wieder und wieder an die Anweisungen des Neuen Testaments erinnert werden, damit wir in diesem Umfeld dankbar sind und nicht in die Verhaltensmuster unserer Mitmenschen fallen. Soweit John MacArthur. Erntedank könnte also für uns ein Anlass sein, neu über Dankbarkeit nachzudenken. Wer denkt, der dankt. Denken und Danken hören sich ähnlich an. Das ist nicht eine zufällige Ähnlichkeit, sondern schon die Gebrüder Grimm schreiben in ihrem deutschen Wörterbuch aus dem Jahr 1854, Dank gehört zu dem verlorenen Stamm. Dinke, Dank, Dunken, der eine Tätigkeit des Geistes, eine Bewegung und Erhebung der Seele ausdrückt. Dahin weisen alle davon abstammenden Wörter wie Andacht, Gedanke, Bedünken. Also was Bedünken ist, weiß ich auch nicht, aber das können wir hinterher mal klären. Auf jeden Fall, Danken und Denken gehört zusammen und das ist nicht nur im Deutschen so, sondern auch in vielen anderen Sprachen sind die Wörter für Danken und Denken verwandt. Zum Beispiel in der Bibel im Hebräischen Yada und Yada und im Englischen Think und Thank. Ein recht populärer katholischer Pater hat den Zusammenhang zwischen Denken und Danken mal so ausgedrückt. Danken kommt von Denken und wer nicht Danke sagen kann, der denkt nicht richtig. Der Zusammenhang ist eigentlich offensichtlich. Bei intensivem Nachdenken wird uns bewusst, dass wir eigentlich gar nichts selber in der Hand haben, sondern letztlich alles aus Gottes Hand kommt. Und auch hier gibt es zumindest im Hebräischen wieder einen Wortzusammenhang. Das Wort für Danken leitet sich im Hebräischen nämlich von dem Wort für Hand ab. Also die Schöpferhand, die Hand, die uns was darreicht, vielleicht auch die Hand, die dann den Dank zurückgibt. Gott ist der Ursprung aller Dinge. Das ist die wesentliche Erkenntnis, die es uns als glaubenden Menschen ermöglicht, zu danken. In den Psalmen wird Gott als der Schöpfer gepriesen und ihm gedankt. Preisen und danken hängt zusammen, manchmal das gleiche Wort im Alten Testament. Ich lese einfach mal ein paar Verse aus den Psalmen, die uns damit reinnehmen in den Lobpreis und den Dank, der dem Schöpfer gebührt. Psalm 33, Vers 6 bis 9. Die Himmel sind durch das Wort des Herrn gemacht und ihr ganzes Heer durch den Hauch seines Mundes. Er türmt die Wasser des Meeres auf wie einen Damm und sammelt die Fluten in Speicher. Alle Welt fürchte den Herrn und vor ihm scheue sich alles, was auf dem Erdboden wohnt. Denn er sprach und es geschah, er gebot und es stand da. Psalm 136, Vers 3 bis 9. Dankt dem Herrn der Herren, denn seine Gnade währt ewiglich. Ihm, der allein große Wunder tut, denn seine Gnade währt ewiglich. Der die Himmel in Weisheit erschuf, denn seine Gnade währt ewiglich. Der die Erde über den Wassern ausbreitete, denn seine Gnade währt ewiglich. Der große Lichter machte, denn seine Gnade währt ewiglich. Die Sonne zur Beherrschung des Tages. Denn seine Gnade währt ewiglich, den Mond und die Sterne zur Beherrschung der Nacht, denn seine Gnade währt ewiglich. Also dieses denn seine Gnade währt ewiglich, das da immer wieder wiederholt wird, das hat an der Stelle schon seine Bedeutung und den Zusammenhang zwischen Gnade und Freude und Danken, den könnte man an anderer Stelle mal besprechen. Auf jeden Fall hier betet der Psalmist, er dankt Gott für seine Schöpfung. Psalm 148, Vers 1 bis 6. Halleluja, lobt den Herrn von den Himmeln her, lobt ihn in der Höhe, lobt ihn alle seine Engel, lobt ihn alle seine Heerscharen, lobt ihn Sonne und Mond, lobt ihn alle leuchtenden Sterne, lobt ihn ihr Himmel, der Himmel und ihr Wasser oben am Himmel. Sie sollen loben den Namen des Herrn, denn er gebot und sie wurden erschaffen und er verlieh ihnen Bestand auf immer und ewig. Er gab ein Gesetz, das nicht überschritten wird. Und zum Abschluss nochmal aus dem Psalm, in Psalm 89, Vers 12 bis 13. Dein sind die Himmel, dir gehört die Erde, der Erdkreis und was ihn erfüllt. Du hast es alles gegründet. Norden und Süden hast du erschaffen, Tabor und Hermon jauchzen über deinen Namen. Wenn wir also Gottes Schöpfung betrachten, dann können wir nur staunen. Wenn dir das so zu weit weg ist oder wenn dir das nicht gelingt zu staunen, dann schau dir einfach mal einen Film an über die Sterne oder über die wunderbare Natur oder über die Tierwelt, die Landschaften auf der Erde. Dann kannst du das Staunen neu lernen, wie wunderbar unser Schöpfer, unser himmlischer Vater das alles gemacht hat. Er hat aber nicht nur das unbelebte Universum geschaffen, sondern er hat auch uns, mich gemacht. In Psalm 139 betet der König David: Du hast meine Nieren gebildet, du hast mich gewoben im Schoß meiner Mutter. Ich danke dir dafür, dass ich erstaunlich und wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt es wohl. Also nicht nur die Existenz des Universums geht auf Gott zurück, sondern auch meine Existenz. Die Erkenntnis, dass Gott der Schöpfer ist, macht glasklar, wem wir alles zu verdanken haben, wem allein wir alles zu verdanken haben und wem wir demzufolge auch danken sollten. Nicht nur die Dinge und die Lebewesen kommen von Gott, sondern alles, was geschieht, kommt von ihm. Der Prophet Jesaja hat im Namen Gottes ausgesprochen: Gedenkt an das Frühere von der Urzeit her, dass ich Gott bin und keiner sonst, ein Gott, dem keiner zu vergleichen ist. Ich verkündige von Anfang an das Ende und von der Vorzeit her, was noch nicht geschehen ist. Ich sage, mein Ratschluss soll zustande kommen und alles, was mir gefällt, werde ich vollbringen. Ich berufe von Osten her einen Adler und aus fernen Ländern den Mann meines Ratschlusses. Ja, ich habe es gesagt, ich führe es auch herbei. Ich habe es geplant, ich werde es auch vollbringen. Also dieser Passus zeigt uns die Souveränität Gottes, wie er einfach tut, was er sich vornimmt, wie alles, was geschieht, letztlich aus seiner Hand kommt. Und der Apostel Jakobus schreibt: Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch ein Schatten infolge von Wechsel. Lasst uns unserem himmlischen Vater öfter danken. Alles Gute kommt von ihm, darauf hat der Alfred Zang in der Einleitung schon hingewiesen. Alles Gute kommt von unserem himmlischen Vater. Nur das Gute? Der Prophet Amos stellt Gott als Verursacher allen Geschehens raus. Er sagt im Kapitel 3, Vers 6, geschieht auch ein Unglück in der Stadt, das der Herr nicht gewirkt hat? Jetzt wird's hart. Hiob war ein Mensch, der wie kein anderer Leid erdulden musste. Begriff Hiobs Botschaft ist geläufig. Er hat Hab und Gut verloren, hat seine Kinder verloren und zum Schluss seine Gesundheit. Und dann kommt seine Frau zu ihm mit dem Vorschlag, sag dich doch von Gott los. Hiob kann ihr trotzdem entgegnen, das ist, finde ich, eine ganz feine Formulierung, du redest so, wie eine törichte Frau redet. Also nicht, du bist dumm, wie wir das vielleicht, du redest so, wie eine törichte Frau redet. Wenn wir das Gute von Gott annehmen, sollten wir da das Böse nicht auch annehmen? Was für ein Wahnsinnsweitblick und was für ein tiefes Vertrauen. Eine Geschichte gelesen, die niederländische Christin Corrie ten Boom, die erzählt eine dramatische Szene über ihren Aufenthalt im Konzentrationslager Ravensbrück. Dort war sie 1944 eingeliefert worden, weil sie Juden versteckt gehalten hat. Und in dem Konzentrationslager wurde sie zusammen mit ihrer Schwester Betsy in der berüchtigten Baracke Nummer 28 untergebracht. Die war deswegen berüchtigt, weil die Baracke mit Flöhen verseucht war. Ein nahezu unerträglicher Zustand für alle Insassen. Den beiden Schwestern, Corrie und Betsy, war es gelungen, eine Bibel in das KZ zu schmuggeln. Streng verboten, Todesstrafe. Und abends haben die beiden mit den anderen Häftlingen Bibelstunden gehalten. Und eines Nachts sind sie während ihrer Bibelstunde auf den Vers gestoßen aus dem 1. Thessalonicher Brief: Seid dankbar in allen Dingen. Dann sagt die Betsy: Gott möchte, dass wir auch für die Flöhe dankbar sind. Und die Corrie hat gesagt: Nein, niemals, also das geht ja jetzt wohl zu weit. Ich werde Gott nicht für diese höllischen Flöhe danken. Die Geschichte geht weiter. Diese nächtlichen Bibelstunden haben immer mehr Frauen angezogen. Und sie haben sich gewundert, warum die Baracke nie kontrolliert worden ist und die Bibel nie entdeckt worden ist. Und die Corrie fragt die Frauen, was steckt da dahinter? Und dann haben die gesagt, unsere Baracke wird wegen der vielen Flöhe nicht kontrolliert. Die Wärterinnen wollen sich keine einfangen. Dann hat die Corrie ten Boom sich an den Bibelvers erinnert und gesagt, Gott, ich danke dir für die Flöhe. Also das ist so die Haltung des Dankes, der dann letztlich auch alles verändert, weil Dank ein ganz tiefer Ausdruck des Vertrauens Gott gegenüber ist. Nicht nur, wenn es uns gut geht, wenn uns tolle Sachen begegnen, ja, wenn wir von Erfolg zu Erfolg hüpfen, sondern auch in schwierigen Situationen. Als Paulus und Silas im Gefängnis in Philippi saßen, verprügelt, die Füße in den Stock gespannt, dann haben sie Gott lautstark gelobt und ihm gedankt. Und Gott hat ein Erdbeben geschickt, das die Gefängnistüren aufspringen ließ und die Fesseln geöffnet hat. Und der Kerkermeister und sein ganzer Hausstand haben sich daraufhin bekehrt. Lob und Dank sprengt Türen, bewegt Gottes Hand. Im 8. Kapitel des Römerbriefs schreibt der Apostel Paulus: Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Alle Dinge. Nicht nur das offensichtlich Gute. Und das ist die rechte Perspektive des Glaubens, auch in ganz schwierigen Situationen Gott zu danken. Das muss man allerdings lernen. Das geht nicht von selber, aber unser Gott ist groß, größer auf jeden Fall als alle unsere Schwierigkeiten. Und er kann jede noch so problematische Situation im Handumdrehen zu unseren Gunsten wenden. Du darfst wissen, dass alles, was dir begegnet, von Gott dazu benutzt wird, um zu deinem Besten zu dienen. So wie die Flöhe im KZ Ravensburg. Egal, wie du im Moment drauf bist, wie die Situation auf dich wirkt, egal, was dich niederdrückt, mit dem Wissen, dass alles, was geschieht, von Gott dazu bestimmt ist, dir zum Besten zu dienen, bist du in der Lage, mit wirklich allen Situationen umzugehen. Hört sich das gut an? Ja, hört sich gut an, denke ich. Wollen wir das neu lernen, dann sollten wir heute damit anfangen zu danken. Die ersten Christen haben sich versammelt, um Gott zu danken und zu preisen. Es ist schon merkwürdig, was wir heute alles unter Lobpreis verstehen. Teilweise, was denkst du denn, was der größte Lobpreis für Gott ist? Ihm zu danken in einer Situation, in der andere Menschen verzweifeln und schimpfen würden. Das ehrt Gott. Und da sind wir schon bei der Antwort auf die Frage, was Dank denn eigentlich für eine Funktion hat, was Dank bewirkt. Im 2. Korintherbrief, Kapitel 4, Vers 15, schreibt der Apostel Paulus, alles geschieht um euretwillen, damit die zunehmende Gnade durch die vielen den Dank überfließen lasse zur Ehre Gottes. Dankbarkeit ehrt Gott. In den Psalmen lesen wir, Psalm 50, Vers 23, wer mir seinen Dank zeigt, der bringt mir ein Opfer dar, das mich ehrt. So ebnet er den Weg, auf dem ich ihm Gottes Rettung zeige. Dankbarkeit ehrt also Gott, haben wir schon gehört. Aber sie wirkt auch auf uns zurück. Sie bahnt einen Weg, auf dem Gott uns helfen kann und uns retten kann. Dankbarkeit wirkt auch auf uns selber. Wer dankbar ist, kann nicht gleichzeitig unzufrieden sein, oder? Das ist eine alte Erkenntnis in der Bibel und auch die Psychologen haben das für sich entdeckt. Der englische Philosoph Francis Bacon hat erkannt, nicht die Glücklichen sind dankbar, es sind die Dankbaren, die glücklich sind. Und Friedrich von Bodelschwing, der 1867 die Betheler Anstalten gegründet hat, hat den Satz geprägt, die größte Kraft des Lebens ist der Dank. Dankbarkeit wirkt auf das körperliche Wohlbefinden. Dankbare Menschen haben weniger Kopfschmerzen, sind weniger verspannt, schlafen besser. Dankbarkeit vertreibt trübe Stimmungen und schenkt Freude. Es gibt im Buch der Psalmen zwei Psalmen hintereinander, die mit dem gleichen Vers enden, der Psalm 42 und der Psalm 43. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meine Rettung und mein Gott ist. Also es ist ein merkwürdiger Dialog. Der Psalmbeter spricht seine eigene Seele an, die niedergeschlagen ist. Er ermahnt sie, auf Gott zu warten. Und er weiß, auch wenn die schwere Lage noch lange nicht durchgestanden ist, ich werde Gott noch für seine Rettung danken. Das ist quasi so eine Art vorausschauender Dank, der die unruhige Seele jetzt schon zuversichtlich macht. Liebe Gemeinde, lasst uns Dankbarkeit neu lernen und einüben. Ein Tipp könnte sein, uns es zur abendlichen Routine zu machen, den Tag Revue passieren zu lassen und Gott für alles zu danken, was uns so begegnet ist. Menschen, Ereignisse, gute Dinge und solche, die uns eher Mühe machen. Das ehrt unseren himmlischen Vater, denn wir erkennen ihn als den an, der alles in seinen allmächtigen Händen hält. Dann bekommen wir auch einen neuen Blick für sein Wirken in unserem Leben, der uns staunen lässt und ihm die Ehre gibt. Ich fasse nochmal zusammen. Dankbarkeit setzt voraus, dass wir nachdenken und erkennen, von wem alle Dinge kommen. Sie beginnt damit, dass wir anfangen, Gott für alles zu danken, für Gutes und für scheinbar Schlechtes. Und Dankbarkeit ist eine Lebenseinstellung, die uns mit Zufriedenheit erfüllt, weil sie uns ständig bewusst macht, wie unser himmlischer Vater für uns sorgt. Herr, ich bitte dich, dass du heute unsere Herzen berührst. Lass uns das Danken neu lernen. Amen. Ich lese abschließend aus Philipper 4, Vers 6 und 7. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.